Dieser Podcast wird unterstützt von der Volks- und Raiffeisenbank Köln-Bonn, Elevator und Madame Bitcoin. Startup-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn.
Ich bin Evelyn Brock. Meine Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte ich auch dafür sorgen, dass sie weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können.
Und Ekaterina.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Eid-Kalthoff. Meine Mission ist es, mehr Female Founders mit innovativen Ideen in unserer Wirtschaft erfolgreich zu machen.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Sophie Decollard ist beruflich ständig auf der Suche nach neuen Schätzen. Als erfahrene Unternehmerin widmet sie sich seit vielen Jahren der Entdeckung herausragender Talente und innovativer Startups. Sie ist Gründerin, Personalberaterin, Mentorin, Beirätin, Investorin und Business Angel. Mit ihrem jüngsten HR-Unternehmen hat sie sich zusammen mit ihrer Co-Founderin das Ziel gesetzt, ein enkelfähiges Morgen zu gestalten. Ihr Fokus liegt darauf, den Fachkräftemangel zu bekämpfen, Unternehmen digital zu stärken und moderne Arbeitskulturen zu fördern. Themen wie Diversität und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind ihr dabei besonders wichtig. Mit 20 eingereichten Pitchdecks pro Woche setzt Sophie Maßstäbe für die Zukunft. Sie legt besonderen Wert auf Diversität im Gründerteam und auf impactorientierte Projekte. Das ausgewählte Startup sollte Einfluss auf Gesundheit, Soziales, Umwelt oder Wirtschaft haben und das Potenzial besitzen, die jeweilige Branche nachhaltig zu verändern. Wo sie gerade steht und wie häufig Startups dieses ehrgeizige Ziel erreichen, erfahren wir heute direkt von ihr. Herzlich willkommen, Sophie Decollard.
Hallo Sophie, herzlich willkommen.
Hallo. Hi, auch herzlich willkommen von mir, Sophie.
Dankeschön.
Konntest du dich denn wiedererkennen?
Ja, wenn man das so hört, das ist natürlich beeindruckend. Ja. Aber also war alles dabei. Es war sehr vollständig. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns nach Köln zu kommen. Und vielleicht magst du uns einfach mal kurz alle abholen. Vor allem, woher kommst du? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Sophie, ich bin Französin. Ich lebe aktuell in den Niederlanden. Das ist meine 7. Auswanderung. Das ist, was ich studiert habe, interkulturelles Management. Und das hat sich so im Laufe der Jahre ergeben, dass ich in mehreren Ländern gelebt habe. Und vom interkulturellen Management bin ich zu HR gekommen und habe da meine Leidenschaft entdeckt. Und vor 3 Jahren habe ich mir gedacht, es ist doch eigentlich sehr wichtig, dass Frauen für eigenes Einkommen sorgen. Und das hat mich zum Business Angel gebracht. Das heißt, ich möchte dafür sorgen, dass Frauen ihr eigenes Einkommen generieren und unterstütze sie dabei finanziell, wenn sie eine gute, innovative Idee haben.
Du hattest aber auch schon mal ein bisschen was erzählt. Ich meine, du hast ganz, ganz früher nämlich bei einer großen Organisation gearbeitet, was auch so ein bisschen deinen Weg geprägt hat.
Ja, ich habe bei der UNO meine Karriere gestartet und das waren auch die ersten 3 Auswanderungen. Ich war in New York, in Wien und in Genf eingesetzt und deshalb direkt zu Berufsstart hatte ich 3 Stationen.
Und ich glaube, weil also diese unterschiedlichen Kulturen prägen einen ja auch. Würdest du sagen, dass das auch irgendwie eine Auswirkung darauf hat, wie du heute auf die Welt blickst, auf die Startups, die du auswählst, auf die Art, wie du arbeitest?
Also das Thema Diversität definitiv von damals. Ich musste damals 51 Nationalitäten gleichzeitig handeln. Ich war für die NGOs zuständig und da hatten wir natürlich mit sehr vielen Kulturkreisen zu tun und das hat natürlich geprägt. Und deshalb, ich habe einfach gemerkt, welche Energie diese Diversität bringt und welche Erfolge. Und deswegen versuche ich das auch fortzuführen in der Auswahl meiner Startups, auch im Business, dieses Thema Diversität in den Unternehmen zu tragen, weil ich davon überzeugt bin, dass es ein Erfolgsfaktor ist.
Ja, definitiv. Magst du denn vielleicht erstmal eine Frage ziehen? Wir haben ja wieder eine Tasse mit persönlich und deine Tasse mit beruflichen Fragen. Was hast du gewählt?
Ich greife den beruflichen Top. Und
soll ich?
Genau, kannst du mir gerne vorlesen.
Falls ich doch nicht auch eine Brille brauche, muss ich mal gucken, ein bisschen weiter weg. Wenn du den Euro-Jackpot knacken würdest, was würdest du damit machen?
Na, ich würde natürlich noch viel mehr investieren. Das ist ganz klar, dann hätten wir uns vielleicht kein Limit mehr. Aktuell investiere ich die Hälfte der Gewinne in Startups.
Wow.
Und natürlich, wenn ich über viel mehr finanzielle Mittel verfügen würde, dann würde ich noch viel mehr investieren können.
Ja, großartig.
Uns würde natürlich auch interessieren, wie findest du eigentlich die Startups oder finden die dich oder wie gehst du da vor?
Ja, also tatsächlich vor 3 Jahren, da musste ich sie finden. Da war ich ja ein absolutes No-Name und war nicht so ganz einfach sichtbar zu werden. Deswegen haben wir uns zusammengeschlossen mit anderen Frauen. Wir investieren im Pooling. Wir nennen uns Angelista Squad. Und dadurch haben wir auch sehr viel Sichtbarkeit bekommen, weil so viele Business Angels, also weibliche, gibt es nicht. Und seitdem ist die Sichtbarkeit so groß, dass wir tatsächlich gefunden werden. Wir haben so eine Landingpage und die ist offensichtlich sehr erfolgreich. Und ja, ich kriege im Schnitt 20 Pitch Decks in der Woche und damit habe ich auch einen großen Dealflow und das reicht.
Ja, da ist dann einiges zu tun, ne? Was vielleicht noch ganz gut ist, wenn du kurz erklärst, was das mit dem Pooling auf sich hat.
Ja, gerne. Also es gibt verschiedene Arten von Pooling. Bei uns ist es so, wir sind im Core-Team 5 Frauen und im erweiterten Team dann 14. Und wir investieren, je nachdem, welches Thema uns interessiert, schließen wir uns zusammen. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass wir immer alle in dieselben Startups investieren müssen. Da ist kein Zwang. Wir wollten das sehr offen gestalten. Und wir sind alle für uns und investieren für uns einzeln und haben quasi aber trotzdem nur eine Stimme am Cap-Table. Das ist dann ganz wichtig. Das nennt man so ein hartes Pooling. Wir können, wenn die Startups es möchten, nicht jedes Startup möchte das, aber wenn die Startups es möchten, vor allem später, wenn sie skalieren, wenn sie VCs reinnehmen, ist es wichtig, dass nicht so viele Stimmen am Cap-Table sitzen. Ja. Und dann nennt man das ein hartes Pooling. Das heißt, wir machen einen Vertrag intern und sagen, es ist nur eine Stimme am Cap-Table. Das heißt, die haben zum einen das ganze Geld gepoolt, zum anderen die ganze Expertise von alle Angelistas und trotzdem nur eine Stimme am Cap-Table, wenn es drauf ankommt.
Ich fand bei dem Pooling auch gut, dass Unterstützung dann ist im Sinne von der Bewertung des Startups und auch was die ganzen Formalien betrifft und so weiter, dass das nicht jede Einzelne, die oft dann nur ein kleines Ticket vielleicht nur in einem niedrigen und fünfstelligen Bereich hat, ne, was ja auch schon viel ist, aber ne, und dass dann natürlich die Arbeit so ein bisschen einem auch abgenommen wird. Das fand ich daran gut, dass ne, wenn du jetzt 10.000, 20.000 Euro investieren willst, kannst du nicht den ganzen Aufwand machen, finde ich, ne, wie wenn du jetzt mit 100 oder 200.000 Euro aktiv bist. Ne, und da passt dann Aufwand und Ertrag auch ganz gut, jetzt mal aus Investorinnensicht. Ne? Mhm. Und natürlich, dass durch das Pooling das Cap-Table einfach auch schlank gehalten wird dann. Ne?
Mhm. Genau. Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir größere Tickets lösen können dadurch zum einen, aber zum anderen haben wir trotzdem diese ganzen Expertise. Also wir haben unser Angelista Squad sehr strategisch zusammengestellt, damit wir alle möglichen Themen, die ein Startup braucht, abdecken können. Wir sind nicht branchenfokussiert, das heißt, wir haben immer einen Lead-Investor, der die größte Summe erstmal einbringt und sich auch in der Branche auskennt, auch das entsprechende Netzwerk. Und wir bringen quasi die ganze Operations-Expertise, ja, sei es Legal, Controlling, HR, also was man intern braucht, um zu skalieren. Aber die Branchenkenntnisse tatsächlich, das bringt der Lead-Investor. So ist es meistens aufgeteilt.
Ah ja, sehr gut. Und wann würdest du denn sagen, ist ein Startup unterstützenswert oder investment-ready? Was legt ihr da für Kriterien an?
Also wir sind Pre-Seed, was tatsächlich mittlerweile anders ist als früher. Also früher hat man sehr viel in Pre-Seed investiert und jetzt merken wir, dass die Business Angel eher in reiferen Startups investieren wollen. Wir sind nach wie vor Pre-Seed, also das heißt, wir investieren in eine Idee, bestenfalls in einen Prototyp. Und das ist genau das, was mich persönlich begeistert, diese Produktentwicklungsseite. Durch meinen Agile-Background habe ich natürlich jetzt keine Produktentwicklung. Ich verkaufe Dienstleistungen eher und nicht Produkte. Aber diese Seite Produktentwicklung an Prototypen basteln, das ist das, was mich so interessiert und fasziniert. Das kann ich selber nicht. Aber durch dieses Business Angel Dasein habe ich die Möglichkeit zu partizipieren, ohne es selber zu tun, weil ich das auch nicht kann.
Genau, also das finde ich auch super wichtig, genau an der Stelle anzusetzen, weil das ist ja oft die Phase, wo die meisten Startups am schlechtesten eine Finanzierung bekommen. Da ist es ja eigentlich am schwersten. Ne? Man sagt ja oft, eine Finanzierung geben die meisten ja erst oder die Venture Capital Geber sowieso, wenn auch schon Traction ist. Also wenn du schon User hast, wenn du schon Umsatz hast, wenn du schon Kunden hast. Und gerade diese frühe Phase, da sind die meisten eben auf Bootstrapping oft angewiesen. Es ist super schwer, da überhaupt jemanden zu finden. Deswegen finde ich das toll, gerade dass ihr eben Pre-Seed macht. Gerade die Phase, wo die meiste Unterstützung auch gebraucht wird. Ne? Was findest du denn, welche Branchen sind denn eigentlich im Moment sehr zukunftsträchtig, wenn wir so einen Blick in die Zukunft werfen wollen?
Ja, also natürlich, alle stürzen sich auf KI und SaaS-Lösungen und so weiter. Das haben wir schon im Portfolio. Also wir haben 11 Startups aktuell im Portfolio. Und ich merke, mein Herz schlägt aktuell eher in Hardware. Ich möchte Technologien haben, gern mit Patentanmeldung einfach. Produkte, die einem das Leben vereinfachen oder verbessern oder für die Umwelt gut ist. Also solche Innovationen interessieren mich aktuell am meisten. Deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt die fortschrittlichste Branche, aber ein Bereich sehe ich, wo ich beides verbinden kann, Technologie und trotzdem KI und SaaS, das wäre die Gesundheit.
Ah, ja.
Also das sehe ich als ganz großer Markt und da suche ich tatsächlich nach einer Lösung, wo ich investieren könnte. Also das fehlt noch im Portfolio. Wir haben mentale Gesundheit, aber noch nicht körperliche Gesundheit. Mm.
Ja, so Langlebigkeit, Longevity sind ja auch große Themen aktuell.
Oder Frauengesundheit,
Frauengesundheit,
wo zu wenig Daten sind zum Beispiel.
Ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Na, die unsichtbare Frau, kennen wir alle, das Buch, das ist ja auch so ein wichtiges Thema.
Genau. Und magst du uns vielleicht mal erzählen, was war denn bisher so deine größte Investition oder sind es immer die gleichen Summen, die du investierst in die Startups mit dem Pooling oder wie geht das?
Nee, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also das hängt sehr vom Thema ab und auch von der Zusammensetzung vom Pooling. Also wir müssen nicht immer alle gleich investieren. Die einzige Auflage, die wir haben oder die wir uns auferlegt haben, wir sagen, wir müssen immer die erste Summe spiegeln können. Wir investieren mindestens immer zweimal.
Ah ja.
Da muss man davon ausgehen, das ist utopisch zu denken, es ist mit einem Investment getan.
Das stimmt, das geht nicht, ja.
Und deswegen sagen wir einfach aus Respekt vor unseren Startups, um sie nicht im Stich zu lassen, weil die Folgefinanzierungen sind wahnsinnig schwierig und werden immer schwieriger zu schließen, spiegeln wir einfach. Das heißt also, die Summe, die wir investieren, wir müssen die nochmal in petto haben für die nächste Runde. Und meistens braucht man die schon vor der zweiten Finanzierung als Rückenfinanzierung.
Rückenfinanzierung. Ja. Das heißt, man kann eben auch mindestens eine fünfstellige Summe investieren. Also es geht ab 10.000 Euro bei euch los mit dem Pooling oder wie macht ihr es?
Genau, also das ist die Auflage pro Finanzierungsrunde mindestens 10.000 pro Person.
Mhm.
Genau. Und wenn wir zu 15, dann sind es 50.000 und die hat man noch aber, wie gesagt, in petto für die zweite Finanzierung.
Für die zweite Runde. Ja, das ist ja sehr klug, das so zu machen, in der Tat. Weil es dann aber vielen auch abreißt. Das ist eigentlich strategisch extrem wichtig, das zu machen.
Aber auch von den Werten her, ne, wenn ich das so einhaken darf. Also ich finde einfach, das zeigt einfach, welche Werte ihr als Investorinnen habt. Also, dass das auch die Zukunft dieses Startups schon fest im Blick habt und hier nicht nur darum geht, Kapital zu vergrößern, was ja total okay ist als Investorin, aber das ist auch klug für das eigene Investment, das so abzusichern. Ne? Das
macht, man fühlt sich selber Unternehmerin quasi.
Ja.
Es ist wirklich wie eine Familie. Wenn wir investieren, ist es wie eine Familie und wir stehen dazu und es verpflichtet quasi diesen Unternehmertum und dadurch fühlen wir uns da verantwortlich und wissen von vornherein, okay, wir gehen mit, auf jeden Fall eine ganze Weile und gehen all in.
Manchmal ist es wahrscheinlich ja auch so, dass man auch mal daneben liegt oder so. Also gab es auch schon mal eine Fehleinschätzung, wo ihr festgestellt habt, oh, das läuft gar nicht in die Richtung, das Team schafft das gar nicht oder auch schon der Prototyp, in der Umsetzung ist es schwierig und das kommt gar nicht richtig ans Laufen. Gab es das auch schon mal?
Ja, also das ist ein permanentes Auf und Ab. Das gibt's permanent. Wir hatten auch die erste Pleite tatsächlich und das wurde aber gut gemacht durch den Insolvenzverwalter. Der hat quasi, also nicht gerettet, aber es ist eine neue Firma entstanden und dadurch konnte neu investiert werden zu besonderen Konditionen. Also manchmal geht es weiter in eine andere Form. Ja, natürlich. Also es ist permanent, dass man denkt, oh Gott, und dann geht's wieder weiter und dann, oh, das ist toll. Und deswegen braucht man mehrere im Portfolio, damit es immer wieder auch gute Nachrichten gibt und immer wieder Erfolgserlebnisse.
Ja, man sagt ja im Schnitt auch bei den Startups, dass von 10 Startups letzten Endes es langfristig nur 2 schaffen. Ne? Also das ist schon auch ein harter Wettbewerb, je nachdem, in welchem Feld man dann entsprechend auch tätig ist. Ne? Was gibt's denn so an Kriterien, wenn jetzt auch Startups sich bewerben wollen bei dir oder bei euch?
Also wir haben tatsächlich Kriterien festlegen müssen, weil wir so viele Pitch-Decks bekommen haben. Also wichtig ist für mich auf jeden Fall mindestens eine Frau im Gründerteam. Das ist mir persönlich wichtig, genau. Und ansonsten, es hängt sehr viel mit den GründerInnen zusammen, also dass das Match, dass wir auf einer Wellenlänge sind und natürlich die Idee, das Produkt, das muss sehr innovativ sein. Also wie gesagt, sehr gerne mit Patentanmeldungen, also irgendwas, was wirklich ein Gamechanger ist. Und was ich gemerkt habe, was auch ein Erfolgsfaktor ist, wenn man die Technologie auf eine andere Branche übertragen kann. Mhm. Das heißt, man entwickelt eigentlich ein Produkt für eine bestimmte Branche, aber aber die Technologie, theoretisch kann man die auf andere übertragen. Und das ist besonders wichtig, zum Beispiel, wenn das Produkt im D2C ist, was wahnsinnig viel Gelder verbraucht, um Marketing zu machen, um sichtbar zu werden. Und wenn man die Technologie für zum Beispiel B2B nutzen kann, dass man es an Firmen verkaufen kann und dass sie damit arbeiten können, um Geld zu generieren, um eben das erste Produkt zu finanzieren. Also da habe ich gemerkt, es gibt gute Synergien und das macht total Sinn, wenn es diese Möglichkeit gibt. Das ist besonders gut für uns.
Ja, sehr schön.
Und du hattest ja gesagt, eigentlich kommst du gar nicht aus dem Bereich, sondern du bist im Dienstleistungsbereich und weniger im Produktbereich. Und ich glaube, dass einige auch ein bisschen sich interessieren würden, was du tatsächlich mit 42 Fusions machst und wie ihr die Zukunft im Personalbereich gestaltet.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist tatsächlich meine Leidenschaft, meine Expertise, HR. Und da habe ich mich zusammengetan mit einem anderen Unternehmen. Und es ist jetzt eine Joint Venture geworden im Bereich Organisationsdesign. Und aus dieses Organisationsdesign und HR haben wir jetzt ein HR-Systemhaus gemacht. Und das bedeutet, wir können eine ganzheitliche Lösung bieten, um kleinere Unternehmen zum einen digital zu werden, zum anderen professionell und compliant zu werden, einfach eine Lösung anzubieten, dass sie eine rundum sorgenlose Lösung zu haben im Unternehmen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Also ein kleines Beispiel im HR-Bereich. Wir bilden Menschen aus, die sehr viel Erfahrung haben. Also wir sind spezialisiert auf 45 plus. Und diese Menschen können, weil sie so viel Erfahrung haben, bis zu 3 Jobs erfüllen. Zum einen, weil sie eben sehr erfahren sind, zum anderen, weil die Strukturen und die Prozesse digital sind und schlank sind im Unternehmen. Und dadurch natürlich sparen wir uns 3 Leute. Also zum einen können diese Leute sehr gut bezahlt werden, weil die machen die Arbeit von 3. Und trotzdem sind sie so aufgestellt, dass sie es in einer regulären Arbeitszeit schaffen, weil sie eben so effizient arbeiten und so digital. Und das ist dann eine Win-Win-Situation, weil gerade Menschen 45 plus langweilen sich oft im Job, möchten gern mehr sehen, ihr Horizont erweitern, haben hier die Möglichkeit, sich abzuscalen und verschiedene Bereiche zusätzlich zu übernehmen. Und für kleinere Unternehmen, die könnten zum Beispiel 3 Menschen im Backoffice nicht auslasten. Also wir können zum Beispiel mergen HR und Marketing und Vertriebsunterstützung. Und dadurch hat man eine Person, die mehrere Jobs hat. Man kann mehrere Funktionen ausfüllen und trotzdem braucht man nicht 3 Personen, weil gerade kleine Unternehmen haben Schwierigkeiten, sichtbar zu sein, haben Schwierigkeiten, Talente für sich zu gewinnen. Und so hat man die Möglichkeit, mit einer Person eben 3 Funktionen abzudecken.
Das ist ja eigentlich, würde ich sagen, total passend auch für die Startup-Welt, ne? Von daher, die Erfahrung, die du jetzt in deinem eigenen Unternehmen machst, mit deiner Co-Founderin, kannst du total auch für die Startups übertragen. Also gibst du da dieses Wissen zumindest im Personalbereich sicherlich auch weiter? Oder wie gehst du da vor, wenn du als Business Angel für Startups bist?
Ja, ganz genau. Also ein Business Angel hat immer 2 Flügel. Zum einen das Geld, zum anderen das Know-how. Und das Know-how ist bei mir eben HR. Ich helfe den Startups, wenn sie skalieren, die HR-Abteilung aufzubauen, HR-compliant, digital effizient aufzubauen und eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen, was sehr wichtig ist, damit sie auch die richtigen Talente für sich gewinnen können. Ja.
Und ich finde, ein Punkt, den du vorhin erwähnt hast, würde ich gerne noch mal tiefer da eingehen. Du sagtest, und das liegt uns auch hier, natürlich auch im Podcast legen wir total viel Wert darauf, Frauen zu empowern, in die Startup-Welt zu gehen, also grundsätzlich in die Wirtschaft auch, aber in die Startup-Welt. Und du sagst, ein Teammitglied muss mindestens eine Frau sein. Welche Erfahrungen hast du da gemacht bei Teams, die diverser sind? Und wie viele Frauen sind besser als Männer? Also inwiefern, sagen wir, wenn die 5 Mitglieder haben, wenn nur eine Frau dabei ist, reicht das überhaupt aus? Da schwirren mir 1000 Fragen jetzt in den Kopf und vielleicht magst du jetzt einfach ein bisschen was entwirren.
Ja, also es ist einfach immer eine andere Sicht, sobald eine Frau dabei ist. Ja. Egal, ob es 1, 2, 3, schon eine reicht, wenn sie eine gleichwertige Stimme hat wie die Männer, ja, dass sie nicht überstimmt wird, aber dass sie gehört wird zumindest. Und dadurch hat man einfach eine breitere, aufgeschlossenere Sicht auf die Dinge. Wir sehen das auch schon am Cap-Table. Ja, dadurch, dass wir nur Frauen sind und meistens sind die Cap-Tables eher sehr männlich geprägt, allein durch unsere Sicht, unsere Empathie, durch unsere ausgleichende Wirkung sind die Verhandlungen ganz anders. Das spiegeln uns eben die Startups, gerade wenn sie schon ein Captable vor uns hatten, rein männlich und dann haben sie uns dazugeholt und sagen, ach, jetzt ist es viel harmonischer, es ist viel entspannter, es ist viel angenehmer, die Zusammenarbeit. Ich will es jetzt nicht plakativ sagen, dass Männer immer so hart sind, das will ich gar nicht sagen, aber wir merken, wir haben eine ausgleichende Wirkung. Mhm. Und wir merken bei den Startups, sobald eine Frau da ist, die ihre Sicht auf das Produkt, auf das Marketing, das hat eine Auswirkung, weil das sind plötzlich andere Sachen, die wichtig sind, die in den Vordergrund gestellt werden, wo möglicherweise die Männer selber nicht drauf gekommen wären. Und wir merken tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, dass es immer wieder in den Vordergrund gestellt wird oder ein bisschen die Sicherheit, ein bisschen nochmal überlegen, bevor man zu schnell agiert. Das ist sicherlich auch eine weibliche Eigenschaft, wo wir sagen, okay, wir hören uns das nochmal an, aber dann sind wir auch all in. Ja, wenn wir uns dafür entschieden haben, quasi.
Habt ihr eigentlich auch rein weibliche Teams, in die ihr investiert, oder ist es immer nur divers?
Nee, das sind tatsächlich auch rein weibliche Teams, genau. Das ist den Gründerinnen überlassen, aber tatsächlich hatten wir rein männliche Teams, wo wir gesagt haben, es tut uns leid, also ich investiere jetzt nicht.
Sehr gut.
Und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt eine Frau an Bord.
Ah,
und
sehr also, gut, sehr gut.
Es muss nicht unbedingt die Gründerin sein, weil wenn man gegründet hat, hat man gegründet, das kann man nicht mehr rückgängig machen, aber dann sagen wir wenigstens eine Frau in der Geschäftsführung.
Mhm. Ja. Nur ganz kurz, ich wollte dann noch erläutern, dass wir sagen das jetzt nicht, wir freuen uns darüber, wenn jetzt Female Startups sind oder eben auch ein diverses Team, das nicht, weil wir gegen die Männer sind. Wir wissen auch, die Männer, auch die Male-Startups haben es total schwer. Aber Fakt ist auch, nur 1% des Venture Capitals geht an Female-Startups. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen freuen wir uns um jede Investition, die in Female-Startups geht. Und wir wissen auch, das ergeben ja auch Studien, dass die Männer nach Chancen gefragt werden beim Pitch und die Frauen nach Risiken. Und dann fällt der ganze Pitch anders aus. Ne? Also es gibt da einfach auch Hürden und deswegen befeuern wir das sehr, wenn es in diese Richtung geht. Ne?
Ja, und nicht nur deshalb, sondern wir müssen uns einfach bewusst sein, finde ich, als Gesellschaft verlieren wir definitiv, wenn wir die Frauen nicht mitnehmen. Also Themen, wie du auch vorhin erwähnt hast, Thema Gesundheit, Frauengesundheit. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung und wenn bei einer Frau nicht erfahren wird, wann sie tatsächlich einen Herzinfarkt hat, weil sie ganz andere Symptome hat als Männer, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem. Also von daher finde ich das total klasse, dass dieses Thema wirklich auch die Sicht der Frauen hier mit reingebracht wird. Und das hat überhaupt nichts, was gegen Männer zu haben. Wir sind ja alle verheiratet, wir lieben die Männer, wir arbeiten gerne mit Männern zusammen, aber wir brauchen einfach einen diverseren Blick. Und da würde ich auch gerne noch mal tiefer einsteigen. Also wir jetzt haben sehr viel über das Thema Investoren gesprochen, aber als wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, haben wir auch ganz viel und vorhin auch noch mal über deine Werte gesprochen. Du hast so ganz spezifische Werte. Zum Beispiel, du hast gesagt, du setzt dich in bestimmte Verbände ein, wo du auch wirklich die Rolle übernimmst und nicht nur ein bisschen dabei bist. Oder das Thema Nachhaltigkeit hast du mehrmals erwähnt. Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen und das einfach mal erzählen, weil ich finde, diese persönliche Sicht, die du hast, das sind auch Aha-Momente und vielleicht so ein Eye-Opener für die einen oder die anderen, die sich vielleicht für das Thema entweder Investorin sein oder das Gründen eines Startups, um noch mehr Themen nach vorne zu bringen, denn es gibt Menschen wie dich und deine Kolleginnen, die auch in frühzeitigen Ideen investieren, wenn sie gut sind.
Ja, also ein ganz großes Thema ist das Thema Vereinbarkeit. Also natürlich bin ich selber Mutter und war lange Zeit betroffen. Jetzt sind meine Kinder erwachsen und dann ist man natürlich ganz anders aufgestellt. Aber ich kenne das Thema gut und tatsächlich haben wir sehr viele Gründerinnen in unserem Portfolio, die Mutter geworden sind in der Gründung, wo wir zum Beispiel ein CEO finanziert haben, damit sie ihre Mutterschaft nehmen kann, ein bisschen Elternzeit und dann wieder eingestiegen. Also das gehört dazu. Als Firma sind wir jetzt Mitglied bei dem Bundesverband der Vereinbarkeit.
Also du
auch
meinst
sehr,
mit 42 Fusion, ne?
Mit 42 Fusion, genau. Also uns war das ganz wichtig, da ein Zeichen zu setzen. Und das ist wirklich, wie du sagst, von den Werten, das ist dann auch so ein ganzheitliches Thema. Wenn man Werte hat, dann muss man die überall übersetzen, überall spiegeln, sei es beruflich, sei es privat. Die muss man leben, mit Leben füttern, weil sonst sind es einfach nur Worte. Vereinbarkeit ist definitiv ein ganz großes Thema. Und das zweite für mich ist diese finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Also ich bin bei Soroptimist International schon seit 25 Jahren ehrenamtlich.
Magst du ein bisschen mehr dazu erzählen?
Genau, das ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen, um die Stellung von Mädchen und Frauen in der Welt zu stärken. Und da unterstützen wir schon sehr viele Projekte, um Frauen zum Beispiel Zugang zu Bildung, zu Ernährung, zum sauberen Wasser und so weiter zu schaffen. Auch natürlich zu finanzieller Unabhängigkeit, wo man Spenden sammeln, wo man Projekte unterstützt. Aber wie gesagt, vor 3 Jahren hatte ich diese Erkenntnis, es ist zum Beispiel toll, einer Frau ein Stipendium zu zahlen, damit sie studieren kann oder irgendwas machen kann, zum Beispiel wissenschaftlich was entwickeln. Aber es ist sehr nachhaltig auch, dafür zu sorgen, dass sie ihr eigenes Einkommen generiert. Und deswegen bin ich überhaupt auf diese Idee Business Angel gekommen. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich kannte nur Höhle der Löwen und das ist wirklich was ganz anderes als unser Alltag. Und deswegen kam da die Idee. Also ich hatte davor gar keine Berührung. Also ich war Investorin schon vorher, also schon sehr divers aufgestellt. Auch in Bitcoin, auch in Aktien und alles Mögliche. Aber tatsächlich, Venture Capital war noch nicht so auf meinem Schirm. Also ich habe mich auch sehr lange damit beschäftigt. Also ich habe 1 Jahr mich ausbilden lassen, zertifizieren lassen, akkreditieren lassen zum Business Angel, bevor ich überhaupt das erste Mal investiert habe. Also ich wollte wissen, auch wovon ich spreche. Und wenn man gar keine Ahnung hat von nichts, dann macht es Sinn, erstmal sich schlau zu machen, auch im Sinne von meinen Startups, weil ich möchte auch wissen, wovon ich spreche und natürlich, so kann ich sie besser unterstützen. Ja.
Ja, und da kennen wir uns ja auch von Finn her, ne? Vom Female Investors
Ganz
Network.
Ganz genau.
Ne?
Genau,
ja.
Da kam der, so habe ich auch gestartet, genau, da war ich bei Encourage Ventures und beim Bundesverband der Business Angel und so kann man sein Wissen aufstocken und erweitern.
Und das ist ein gutes Beispiel, dass du das noch sagst, dass man das auch erlernen kann, ne? Weil viele Frauen, es ist ja nicht so, dass die Frauen alle kein Geld haben, es gibt ja auch viele Frauen, die schon eine gute Karriere haben oder auch Geld haben. Da möchten wir einfach auch Mut machen, mal in diese Richtung zu denken, mit ein bisschen Weiterbildung, so wie wir das auch gemacht haben. Dann anzufangen, vorsichtig zu investieren mit dem Pooling, mit Weiterbildung. Das ist schon eine tolle Sache.
Ne? Das ist genau die Idee vom Angelista Squad. Deswegen haben wir das gegründet. Nicht nur, um die Sichtbarkeit von Frauen am Cap Table zu schaffen, sondern auch, um Frauen zu motivieren. Deswegen haben wir zwar ein Core-Team, aber auch ein erweiterter Team. Dieses Team kann auch wachsen. Von Frauen, die nicht unbedingt den Zugang haben zu dieser Art von Investment und wo wir sie auch mitnehmen, an die Hand nehmen, wo wir Wissen transferieren und zusammen trauen sie sich dann auch zu investieren. Das würden sie allein vielleicht nicht unbedingt machen. Mhm. Auch so merke ich die Investment, die wir haben. Es sind Sachen, Branchen, weil man gar keine Branchenkenntnisse hat, würde man niemals investieren. Aber dadurch, dass eine von uns diese Kenntnisse hat, dann traut man sich vielleicht auch da reinzugehen.
Ich glaube, das spielt auf deine Aussage, ein enkelfähiges Morgen zu schaffen, ne? Das ist so in alle Richtungen, sowohl als Investorin wie auch als Unternehmerin, aber auch als Netzwerkpartnerin beziehungsweise als Investorenkollegin.
Genau, also gerade wenn die Welt so im Umbruch ist, muss man sich überlegen, okay, wo geht die Reise hin? Wie kann man sein Unternehmen, seine Startups, sein Investment so nachhaltig aufstellen, dass sie in 20 Jahren bestenfalls immer noch existieren? Ja. Und dass sie so flexibel und agil sind, dass sie sich auch anpassen, weil die Anpassungen werden immer in kürzere Abstände passieren müssen, damit man auch am Ball bleibt. Und das muss man schaffen, deswegen auch bei 42 Fusion diese Idee, diese Agilität, diese Flexibilität, die Strukturen so dermaßen agil zu gestalten und schlank vor allem, damit man sich schnell anpassen kann, wenn es sein muss.
Magst du denn jetzt einfach aus dem persönlichen Pool mal eine Frage zu ziehen? Soll ich wieder lesen? Sehr gerne. Money makes the world go round. Das passt ja. Was sagst du dazu? Was verbindest du mit dieser Aussage?
Ich habe nichts gegen Kapitalismus tatsächlich. Also ich habe sehr viel davon profitiert, deswegen will ich das auch nicht schlecht machen. Aber ich bin für einen moralisch-ethischen Kapitalismus. Ja, und ich bin sicher, das eine schließt das andere nicht aus. Und man kann viel Geld verdienen und einen Teil davon wieder investieren, einen Teil davon anderen Menschen was zugutekommen lassen. Und wenn jeder das so macht, bin ich sicher, dass es auch eine positive Spirale daraus entstehen kann und dass es nichts Verwerfliches ist, viel Geld zu verdienen, wenn man das wieder investiert, wenn man das wieder zurückgibt in diesen Kreislauf. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur mit Ressourcen, mein Geld ist auch eine Ressource eigentlich, und das muss man auch wieder in den Kreislauf bringen, damit es wieder arbeitet und wieder was Positives bewirkt und sich wieder vermehrt. Ja, man merkt, jetzt auch, ja, USA hat jetzt so eine große Kraft, weil sie ja am längeren Hebel sitzen, weil sie die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Und wenn man die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellt, dann hat man einfach nichts mehr zu sagen. Ja,
ja, wir sehen das ja jetzt auch, wie es auch so einen Wechsel gibt in der Kultur eigentlich. Ne, es gibt ja jetzt durch die Wahl von Trump und auch die massiven Eingriffe von Elon Musk, merken wir ja auch, dass es so ein Zurück zum Patriarchat irgendwie versucht wird und wie ich finde auch sowas toxisch-männliches da auch sich aufstellt, ne, was ich persönlich überhaupt nicht gut finde und auch aus meiner Sicht so eine Abwehr gegen diese Entwicklung, die wir hatten, mehr hin zu Diversität, mehr hin auch zu Macht für die Frauen und sich da auch als Frauen kraftvoll aufzustellen. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir sichtbar bleiben, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir investieren, dass wir Einfluss nehmen und diese ganzen Sachen machen und auch den Anteil der Business Angels eben vergrößern, der aktuell in Deutschland, glaube ich, nur bei 13-14% liegt, ne? Also der weiblichen. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass wir das tun, ne?
Ja, wir müssen unbedingt finanzstark sein, um, wie gesagt, was mitbestimmen zu können, was entscheiden zu können in unserem Sinne, um selber die Regeln zu bestimmen und nicht einfach alles mit sich machen lassen.
Ja, ne? Genau.
Aber da gab es auch vorhin eine Aussage, die du mir beim Mittagessen erzählt hast. Du hast gesagt, du hast deine andere Meinung zum Thema, weil wir in Deutschland gerade alle so sagen, oh mein Gott, alles ist schlecht. Und ich würde dich gerne bitten, ob du das nochmal hier wiederholen könntest. Fand ich sehr, sehr spannend. Es bringt einen anderen Blickwinkel der Dinge und geht auch sehr viel um Geld und dass die Welt einfach sich immer weiterentwickelt, dass wir uns mitentwickeln müssen.
Ja, also ich finde, die Welt dreht sich in Wellen. Das heißt, es kann nicht nur bergauf gehen. Es muss auch Krisen geben. Es muss auch mal knallen. Ja. Und gerade in Situationen, wo es einem sehr gut geht und trotz allen Meckereien, es geht uns nun mal sehr gut, ja.
Ja.
Irgendwann wird man auch zu bequem davon und irgendwann ist man auch nicht mehr in der Lage, weil man so bequem ist, einfach unbequeme Sachen zu machen und dadurch verliert man an Energie, an Kraft. Das sehen wir tatsächlich, wie Europa einfach auch an Einfluss verliert dadurch. Und meiner Meinung nach, es muss einen Knall geben, damit wir wieder alle nach vorne gucken und uns alle wieder zusammenreißen. Und wahrscheinlich muss es uns auch eine Weile schlecht gehen, damit wir daraus wieder Kraft schöpfen, beziehungsweise den Wille entwickeln, uns da rauszuholen. Und ich bin überzeugt, am Ende ist es dann positiv. In dem Moment ist es vielleicht schmerzhaft und unangenehm, aber so funktioniert das Leben. Es kann nicht nur bergauf gehen, das ist utopisch, das zu denken. Es muss auch bergab, es muss Krisen geben. Aus jeder Krise kann man Chancen gewinnen. Und ich sehe das eigentlich entspannt und positiv.
Ja, also das ist so ein bisschen wie die vier Jahreszeiten, ne? Es gibt immer den Winter und es kommt dann irgendwann mal der Frühling und der Sommer, wo es dann auch irgendwann zu heiß wird und wir keine Lust mehr haben. Und dann freuen wir uns wieder auf den Herbst und wieder auf den Winter. Also von daher, ja, so ähnlich könnte man das sehen. Und wir müssen auch ein bisschen mehr raus aus der Komfortzone. Mhm. Und ich finde, das ist auch ein Appell für alle Frauen und Männer, die vielleicht jetzt zuhören und vielleicht sich noch nicht getraut haben zu gründen, mal aus der Komfortzone rauszukommen und einfach mal was zu wagen, um diese Wirtschaft.
Und aus der Krise heraus zu gründen, ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, weil
Total. Wir
dann natürlich auch wieder in so eine Wachstumsphase kommen meistens, ne? Also
genau. Ist
ja immer die Frage, wann ist die Krise abgeschlossen und wie weit sind wir jetzt in der Krise? Aber natürlich ist es alles sehr krisenhaft in den letzten Jahren gewesen. Aber die Hoffnung ist natürlich auch in der Tat, wie ihr gesagt habt, ne? Wir kommen aus der Komfortzone dann raus, müssen andere Lösungen finden, um die Ecke denken, agil denken und damit auch was Neues entwickeln. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, was siehst du denn so an Herausforderungen jetzt im Start-up-Markt? Insgesamt, also was sich so in der nächsten Zeit entwickeln wird oder wie schätzt du das so ein? Was kommt da auf uns zu?
Ja, also bei den Startups aktuell ist wirklich die Finanzierung ja, und wirklich die Folgefinanzierungen. Die erste schaffen sie vielleicht noch mit Hauch und Krach, aber die Folgefinanzierungen sind wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich würde vielleicht raten, versuchen am Anfang vielleicht mehr Geld zu raisen und nicht zu schnell die nächste Finanzierungsrunde zu machen, weil die wird immer schwieriger. Also lieber sichern, was man hat, hat man, und damit einen längeren Runway zu haben und dann erst die nächste Finanzierungsrunde, weil bei der zweiten Finanzierungsrunde muss es einem klar sein, man muss wirklich was vorweisen können.
Ja.
Es muss was passiert sein zwischen erster und zweite. Es kann nicht zu nah beieinander sein und deswegen lieber am Anfang mehr sammeln um einen längeren Atem zu haben, ein bisschen mutiger sein vielleicht am Anfang, weil es wird sich danach auf jeden Fall auszahlen, weil wenn man so viel Kraft investiert hat und was geschafft hat und man schließt die zweite Finanzierungsrunde nicht, dann ist man möglicherweise pleite, ja, bevor definitiv. Es überhaupt losgegangen ist.
Ja, genau. Und wenn man keinen Runway mehr hat, also Runway bedeutet, wie lange man mit dem Geld noch hinkommt, wie viele Monate, das man jetzt hat. Und die wenigsten wollen noch investieren, wenn der Runway unter 6 Monaten ist. Lieber länger, lieber 12 Monate. Ne? Und dann haben die meisten auch viel zu wenig Zeit, dann die zweite Runde zu raisen. Ein Grund mehr, da auch ein bisschen größer entsprechend zu denken. Also würdest du denn sagen oder hast du die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen leichter wird für die Startups Kapital zu raisen in den nächsten Jahren, weil wir hatten ja in den Jahren 2020, 2021 gab es ja sehr viel. Also jeder, der das Wort Startup in den Mund nahm, bekam gleich Millionen hinterhergeschmissen. Ich übertreibe jetzt mal.
Das wäre schön.
Ja, aber so war's. Wir hatten da eine Phase, wo extrem das Geld aber, extrem ja. locker saß. Und dann kam das Gegenteil, dass es total schwer wurde, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Und hast du den Eindruck, dass das jetzt vielleicht wieder ein bisschen anziehen könnte? Oder wie siehst du das?
Das wird definitiv so sein, weil ich glaube wirklich an diese Wellen. Ja. Ja? Und tatsächlich, das war auch eine Bereinigung des Marktes. Ja. Auch da war es gut. Die Bewertungen, die aufgerufen wurden vor ein paar Jahren, die waren einfach utopisch. Ja? Ja. Das ist einfach, hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Und jetzt ist es bereinigt, jetzt ist es auf jeden Fall authentischer und gesünder irgendwo. Von dem her, es war gut und es wird auch wieder kommen, dass mehr Gelder da zur Verfügung stehen.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf dich gucken, was würdest du sagen, wo möchtest du gerne in 5 Jahren stehen für dich und dein Business?
Ja, also tatsächlich möchte ich natürlich noch in viel mehr Startups investiert sein als jetzt. Also die Vision ist, in 10 Jahren hauptsächlich wirklich Business Angel zu sein, als Haupttätigkeit quasi. Und irgendwann bin ich auch rentenreif und in der Zeit mich mehr um meine Startups kümmern und weniger das Operative zu machen. Das wäre so die Vision.
Was ich dich noch gerne zum Schluss fragen würde, ist, gibt es denn einen Satz, mit dem du wirklich dich selbst immer persönlich voranbringst, wo du einfach auch für wichtige Dinge immer sagst, so, das ist der Satz, mit dem ich immer vorankomme?
Ja, tatsächlich, das ist mein Mantra und wahrscheinlich auch meinem Alter geschuldet, aber wahrscheinlich haben das jüngere Generationen vielleicht nicht so, aber mein Mantra ist, selbst ist die Frau. Also das ist wirklich etwas, so, wenn ich mir das sage, habe ich immer wieder Sachen geschafft, wo geschuldet, wie gesagt, meinem Alter, wo meine Eltern mir vielleicht ein anderes Bild gebracht haben. Ja, frag deinen Mann, frag deinen Vater, frag deinen Bruder. Und für mich war immer, selbst ist die Frau, ich mache das selber. Und ich habe das immer geschafft. Und ich möchte eben diese Mantra nicht einreißen lassen. Das heißt, wenn ich mir diesen Satz sage, dann schaffe ich das auch auf jeden Fall. Das ist ein Satz, der mich wahnsinnig motiviert.
Sehr und das schön. Vor allem auf eine positive Art und Weise. Also ich habe dich als ein sehr positiver Mensch kennengelernt, der immer an das Gute glaubt, an die Zukunft. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein kleines Mantra. Jeden Tag ist schön oder so ähnlich. Oder ich kann alles schaffen.
Ja, also ich genieße wirklich jeden Tag tatsächlich und blicke auch positiv in die Zukunft.
Du strahlst auch, ne?
Ja, du bist einfach eine Strahlefrau, Sophie. Deswegen, zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, chère Sophie, merci beaucoup pour cette conversation intéressante.
Wow. Oh mein Gott. Soll ich das auf Bulgarisch sagen?
Bitte.
Nein, ich sag's auf Deutsch. Also, liebe Sophie, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Toll, dass du hier warst. Vielen Dank. Uns hat's viel Spaß gemacht. Und ja,
mir auch. Vielen Dank.
Danke. Ja.
Danke, Sophie.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Folge gehabt. Und hiermit verabschieden wir uns und sagen, bleibt uns gewogen, liked auf jeden Fall, teilt diese Folge, sodass noch mehr gründen wollen und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt dran.
Das war Startup Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Alt-Kalthoff. Eine Produktion der Sendereinheit.